Deutschlandfunk, Information und Musik.
Unsere Weihnachtsserie zu Krieg und Frieden. Die Etappen hatte bei der Rolle der Musik, beim Bühnenkrieg, auch bei der Rolle der Religionen. Diese Serie soll heute Halt machen beim inneren Frieden. Wie steht es um unseren inneren Frieden? Das habe ich vor der Sendung den Philosophen Dieter Thome gefragt. Der hatte dann die Qual der Wahl. Wollte er den Schwerpunkt legen auf den Frieden im Inneren der Gesellschaft? Angesichts antisemitischer Ausschreitungen auf den Straßen, angesichts von Klimaklebern und Aggressionen gegen Klimakleber, Bauernprotesten, Debatten um Weihnachtsbäume als leitkulturelles Fundament, innerer Friede also. Dieter Thomes Wahl fiel nicht auf Straßenprotest und Weihnachtsbaum erst einmal.
Sie sprechen da ein großes Wort gelassen aus, innerer Friede. Damit meint man ja gar nicht nur den innenpolitischen Frieden in einem Land, sondern man meint auch sowas wie den Seelenfrieden. Und eigentlich interessiert mich dieser Seelenfrieden mehr, denn wir leben ja nun auch in diesen Feiertagen mit vielen Gefühlen. Und was man da merkt, sind eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, der innere Frieden, der Seelenfrieden wird natürlich dramatisch beeinflusst durch ferne Ereignisse, die vielleicht im Alltag gar nicht so spürbar sind, aber die irgendwie so eine große graue Wolke über uns generieren. Und der zweite Punkt ist, dass man auch den Eindruck hat, dass es so eine Art Dünnhäutigkeit gibt und so eine Art Bereitschaft, sich gegen andere zu verkeilen, sich gegen andere zu wenden. Und das zeugt auch davon, dass irgendwas mit dem inneren Frieden und dem Seelenfrieden im Argen liegt.
Zuweilen hat man ja den Eindruck, als gäbe es eine schiere Freude am Stiften von Unfrieden oder sowas wie eine Mode, eigentlich unbedeutende Themen zu Streitthemen zu stilisieren. Etwa, wie viele Sternchen darf ein Wort haben, um zu verdeutlichen, dass man von Männern und von Frauen redet. Oder da geht es um angeblich fehlende Weihnachtsbäume, angeblich ausbleibende Muttertagsbasteleien, auch wenn der Wahrheitsgehalt gering ist. Ich habe den Eindruck, wenn immer ein Thema das Potenzial hat, ein Aufreger zu sein, dann wird es auch garantiert als Aufreger genutzt. Also haben wir zu viel Lust am Unruhestiften?
Die Antwort fällt mir etwas schwer, weil ich ein großer Feind des falschen Friedens bin. Also ich bin durchaus dafür, auch Konflikte als was zu nehmen, was irgendwie Lebenskraft vermittelt, dass man auch bereit ist, für was einzustehen, dass man bereit ist, für eine Sache zu streiten, finde ich prinzipiell eine gute Sache. Und das muss eine Gesellschaft nicht nur aushalten, sondern eigentlich auch begrüßen. So, das ist die eine Seite. Aber irgendwie schlagen zwei Herzen in meiner Brust, denn manchmal hat man das Gefühl, da teile ich Ihren Eindruck, dass es so eine Art Streitbereitschaft gibt, die wie so aus der Hüfte geschossen ist. Also da geht es dann gar nicht unbedingt darum, dass man streitet, weil man ernsthaften Anliegen hat, weil man sozusagen mit Leib und Seele irgendwas durchkämpfen will, sondern es geht um so eine Streitbereitschaft, die ganz viel damit zu tun hat, dass man sein Mütchen kühlt, dass man irgendwie die eigene Identität davon abhängig macht, dass man sagen kann, ich bin dagegen. Und das ist eigentlich eine schlechte Art von Störung, eine schlechte Art von Konflikt. Man sollte eigentlich Konflikte führen, wenn man für etwas ist und nicht sich irgendwie daran hochziehen, dass man gegen etwas ist. Und diese Bereitschaft, einen Streit vom Zaun zu brechen gegen etwas, die zeugt auch von einer gewissen Abhängigkeit, von einer gewissen Unselbstständigkeit, weil man ja eigentlich immer irgendwelche Feindbilder braucht, an denen man sich eben hochziehen kann. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass man sich im Moment extrem wohlfühlt dabei, dass man mit seiner Gruppe gegen irgendwelche anderen Gruppen sich verkeilen kann. Und das ist ja vielfach diskutiert worden unter in den Medienwissenschaften, in der Soziologie, in der Philosophie, unter Worten wie Echokammer und Filterblase und so. Und man kann diese Worte gar nicht mehr hören, aber sie treffen etwas, was zu unserer sozialen Routine geworden ist. Damit muss man leider leben jetzt.
In älteren Essays von Ihnen, Herr Thome, findet man Auseinandersetzungen mit der Person des öffentlichen Störenfrieds. Dessen Historie rechnen Sie zurück bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, zurück bis Thomas Hobbes, der im öffentlichen Störenfried eine Bedrohung der friedlichen Staatsordnung sah. Was ist mit den Störenfrieden von heute? Wenn ich die Definition nehme, Dann würde ich fast sagen, Bedrohung der friedlichen Staatsordnung ist fast zu wenig gesagt. Vielleicht geht es nicht nur um Bedrohung, sondern zuweilen schon um Brandstiftung.
Ja, also wenn das Wort Störenfried hat ja einen fast schon romantischen Beigeschmack. Ja. Und der ist mir auch ganz recht so, weil ich tatsächlich den Störenfried eigentlich den Hassern des Störenfrieds aus den Händen bringen will und ihm doch sein Recht geben will. Das hat eben zu tun mit meinem Verdacht, dass wir allzu oft uns mit einem falschen Frieden abfinden. Und da braucht es eben den Störenfried wie das Salz der Erde. Das haben dann große Denker auch gerne so genannt. Also was ist die ungewürzte Suppe unseres Alltags ohne Leute, die da mal ein bisschen Salz und vielleicht auch Pfeffer reinstreuen? Aber der Störenfried ist eben nicht der Kriegstreiber. Dafür reicht dieses Wort, so weit reicht dieses Wort nicht. Wir würden ja nie im Leben einen Bombenleger als Störenfried bezeichnen. Das heißt also, beim Störenfried bleibt es an diesem Streit um Gemeinsamkeiten, bleibt es bei diesem sich aufhalten an der Schwelle der Gesellschaft, wo immer verhandelt werden kann, wo immer auch dann die Frage ist, wer zieht wen sozusagen über den Tisch, der Störenfried den Rest der Gesellschaft und bringt sie damit voran oder bringt sie damit auf andere Gedanken oder die Gesellschaft schnappt sich den Störenfried und steckt ihn ins Irrenhaus. Beide Varianten existieren, aber das ist praktisch ein Prozess an der Schwelle, wo ausgehandelt wird, wo gestritten wird, aber wo nicht dieser Riesenabstand sich auftut, der dann benötigt wird, wenn geschossen wird oder ferngezündet wird. Also das heißt, wir können über den Frieden, den inneren Frieden, den falschen Frieden und die Rolle und auch produktive Rolle des Störenfrieds sprechen. Aber wir sollten jetzt unsere schöne deutsche Sprache mit diesem Wort Störenfried nicht so weit verbiegen, dass wir dann alle Brandstifter und Kriegstreiber auch mit diesem vergleichsweise verharmlosenden Wort bezeichnen.
Wer wäre eigentlich in der Lage, gegenwärtig ein Friedensstifter zu sein? Die christlichen Kirchen haben wohl kaum mehr die Kraft.
Die bittere Antwort ist wahrscheinlich, dass diejenigen, die jetzt für Frieden sorgen könnten, hauptsächlich diejenigen sind, die sich jetzt in Kriegstreiberei ergehen. Und das ist jeder von uns. Also das heißt, es gibt natürlich so eine mobilisierende Kraft von heroischen Figuren oder charismatischen Figuren, die dann auch in einer Gesellschaft für einen Ruck sorgen und die dann auch solche Friedensbewegungen im weitesten Sinne des Wortes auslösen können. Aber in den Gesellschaften heutzutage geht es um Massenbewegungen, geht es um Mobilisierung. Das heißt, es geht auch darum, wie jeder von uns sich verhält. Das heißt, es gibt auch nicht mehr diese Art von Verschiebebahnhof der Verantwortung, wo man sagen kann, ja, ich liefere meinen Wunsch nach Frieden mal in irgendeinem Briefkasten eines Politikers ab und der wird es dann schon richten. Wir sind selber verantwortlich. Das ist die bittere Wahrheit. Ich bin in der Hinsicht unverbesserlicher Optimist, vielleicht auch, weil man eben, wenn man über die Jahre hin das verfolgt hat, manchmal auch sich daran erinnern muss, dass man sowas wie das historische Weitwinkelobjektiv aufziehen muss. Was ich damit meine ist, jetzt in diesem Jahr denkt man, schlimmer geht's nicht mehr. Und es ist, die Welt geht bergab. Und es ist einfach eine Spirale nach unten und die schlechten Botschaften überschlagen sich. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man jetzt 10 Jahre zurückdenkt oder 15 Jahre zurückdenkt, dass da eine andere Stimmung geherrscht hat. Der arabische Frühling ist in die Binsen gegangen, Obamas Präsidentschaft ist vorbei, aber das war damals die Zeit. Ja? Und das ist jetzt, apropos historisches Weitwinkelobjektiv, nicht irgendwie Jahrhunderte her. Und wenn wir ein bisschen uns diese historische Geduld bewahren, dann heißt es aus meiner Sicht, es ist nicht gesagt, dass wir jetzt auf so einer Rollbahn nach unten feststecken, die dann im Untergang nicht nur des Abendlandes, sondern der ganzen Welt endet. Sondern ich bin als notorischer Optimist dann doch gewillt, eher von Wellenbewegungen zu reden. Und vielleicht ist es jetzt bitter und vielleicht ist es in 15 Jahren dann so, wie man sich dann gefühlt hat, eben vor 15 Jahren. Also das heißt, es gibt so eine Sogwirkung der schlechten Nachrichten, der wir uns auch innerlich widersetzen müssen.
Das heißt, es gibt eine oder sollte eine gewisse, ja nicht Ignoranz gegenüber schlechten Nachrichten geben, sondern eine Widerständigkeit gegenüber schlechten Gefühlen.
Das Wort Widerständigkeit gefällt mir gut, weil das bedeutet eben auch, dass man nicht nur Widerstand leisten sollte gegen irgendwas, was draußen passiert, sondern dass man auch so eine Art Widerstandsfähigkeit entwickelt oder eben Widerständigkeit entwickelt gegenüber seiner eigenen Abwärtsspirale. Emotionalen Abwärtsspirale. Und das ist die erste Voraussetzung dafür, dass man dann immer schaut, welche Spielräume haben wir eigentlich, um unsere Umgebung zu gestalten. Und diese Fähigkeit, dass man was gestalten kann, ist auch die entscheidende Voraussetzung dafür, dass man sich nicht in dieser Dunkelkammer der Weltgeschichte so einrichtet, weil dunkel ist die ja nur, weil man das Gefühl hat, man könnte nichts machen.
Dieter Thome war das, Philosophieprofessor an der Universität St. Gallen.